euer Tauftag, von dir, Pia, von dir, Imara und von dir, Linus. Und wir freuen uns, dass ihr diesen Tag im Kreise unserer Gemeinde erleben wollt und dürft und dass ihr Familie mitgebracht habt, dass ihr Freunde mitgebracht habt oder einfach Leute, wo ihr sagt, das ist mir wichtig, dass die dabei sind an diesem für mich doch so großen Tag. Ja, heute ist Tauftag. Und ich habe die Frage noch so im Ohr, die mir jemand mal gestellt hat, warum macht ihr das eigentlich? Ich meine, warum macht ihr diesen ganzen Aufwand rund um die Taufe? Das Taufbecken hier, die Musik muss ausweichen auf diese Seite bei uns. Das Taufbecken wird freigelegt, muss gesäubert werden. Es wird mit Hunderten von Litern Wasser gefüllt und es dauert stundenlang, bis es soweit ist. Dann will man noch die richtige Temperatur haben, damit die Täuflinge und auch der Täufer, das macht nachher mein Kollege, der Erich, damit die sich auch wohlfühlen im Taufbecken. Warum machen wir das alles, dass es schön temperiert ist? Dann noch die Technik, dass die Übertragung ermöglicht wird, dass ihr nachher auch hier auf dieser Leinwand die Taufe erleben könnt, dass es online-mäßig über Livestream möglich ist, dabei zu sein und das zu sehen und dann nach der Taufe alles wieder aufwischen und zurechtbringen und wieder in den alten Zustand zurückzuführen. Warum macht ihr all diesen Aufwand? Und anders gefragt, für wen macht ihr das? Mir fällt die Antwort persönlich gar nicht schwer. Wir machen es zuallererst für euch Täuflinge und heute für euch dreien, Pia, Imara und für dich, Linus. Und wenn wir nachher noch so hören, wie Gott in euer Leben gesprochen hat, wenn ihr erzählt, wie Jesus Christus in euer Leben gekommen ist und wie ihr den Wunsch geäußert habt und dann beim Erich und bei mir im Taufseminar wart, um zu sagen, wir möchten diese Taufe jetzt ganz privat erleben, diese Glaubenstaufe, diese Taufe auf den Namen Jesus Christus. Wisst ihr, dann rührt es immer noch mein Herz an, obwohl ich schon so lange im Dienst bin. Weil ich hier merke, hier schreibt Gott Geschichte mit einzelnen Menschen. Und mit der Taufe meißelt er, darf ich so sagen, seine Liebe nun in eure Lebensbiografie ein. Und deshalb hoffe ich, dass es ein unvergesslicher Tag für euch wird an dieser Stelle. Und wir sollten dir jemanden die Taufe verwehren, der sie doch empfangen darf, weil er an Jesus glaubt. Und im Grunde ist es auch so, die Taufe, über die wir heute Morgen nachdenken, die wir erleben und die wir nachher jetzt auch noch in der Predigt ein klein wenig vertiefen wollen, das ist die Taufe, die wir Glaubenstaufe nennen und die auch jeder empfangen darf, der mit Jesus Christus lebt, aber die auch nur dem vorenthalten, die auch nur derjenige in seinem Leben aufnehmen darf, der eine Beziehung zu Jesus Christus hat. Und zweitens, wir machen die Taufe für uns als Gemeinde, weil uns das immer wieder reich beschenkt und weil uns das immer wieder neu vor Augen hält, dass Gott auch heute noch wirkt, durch sein Wort, durch den Heiligen Geist, Jesus Christus selbst. Gott wirkt und es wird sichtbar an Tauftagen, wie Gott in einzelnen Menschen gewirkt hat und sie zu diesem Schritt bewogen hat. Und so sind wir auch vielleicht auch dankbar, weil es uns an die eigene Taufe erinnert. Auch das ist doch noch mal schön, nicht? Bei mir liegt die schon, das war 1987, das ist ja schon im fast ein Jahrhundert her, oder wie man auch sagt, zumindest im letzten Jahrhundert. Und trotzdem denke ich da gerne dran zurück, auch heute Morgen schon. Und bin Gott neu dankbar, dass er auch in mein Leben seine Liebe eingemeißelt hat. Und dass ich weiß, mein altes Leben ist beerdigt und ich stehe schon lange, viele Jahre in einem neuen Leben mit ihm. Das ist so wichtig, dass man das in der Biografie hat an dieser Stelle. Ja, und dann drittens natürlich machen wir es für unseren Herrn selbst, für Gott selbst. Er ist es ja, der Akteur ist in eurem Leben. Er ist es, der uns in seiner Liebe ständig nachgeht. Er ist es, der in seiner Güte uns einlädt, das Leben doch mit ihm zu wagen und zu gestalten. Er ist es, der Vertrauen gewinnen möchte in deinem Leben, in deinem Herzen, sodass du sagst, ja, ich vertraue mich ihm, ich vertraue mich Jesus Christus an. Und dann sagt Jesus, wo dies geschieht, dass du mir mein Leben anvertraust, da sollen wir als Gemeinde diese Taufe, diese Glaubenstaufe auch anbieten. Die eben besagt, wie so eine Art Wassergrab, dein altes Leben ohne Gott ist beerdigt, mit allem, was an Schuld und das, was dich belastet und was dein Leben schwer gemacht hat, das ist beerdigt, das ist tot und du stehst auf in ein neues Leben hinein. Ein wunderbares Bild, was die Glaubenstaufe uns hier vermitteln möchte. Vielleicht noch ein Gedanke, bevor wir gleich einsteigen in unseren Bibeltext zur Glaubenstaufe. Im Sprachjargon unserer Christenheit hat sich ja das im Grunde vereinfacht gesprochen so eingebürgert. Die Großkirchen, also die evangelischen Landeskirchen und die katholische Kirche, die taufen die Säuglinge, da spricht man von der Säuglingstaufe. Und ja, ihr Freikirchen, ihr habt die Erwachsenentaufe, nicht? Und ich staune immer wieder, wie selbst wir in Freikirchen immer wieder das Wort höre, Erwachsenentaufe. Aber ihr Lieben, darum geht es nicht. Es geht nicht darum, ob Säuglinge getauft werden. Es geht auch nicht darum, ob Erwachsene getauft werden. Sondern der Bibel, Gott geht es darum, dass Menschen getauft werden, die gläubig sind. Die in ihrem Leben das Herz aufgemacht haben und Jesus eingeladen haben in ihr Leben. Es geht also um eine Glaubenstaufe oder wir könnten auch sagen, um eine Gläubigentaufe. Um Taufe von Menschen, die gläubig geworden sind. Und das ist manchmal ganz unabhängig vom Alter. Ich habe schon Taufen miterlebt und auch 8-Jährige, 10-Jährige Kinder taufen können. Weil sie kindgerecht verstanden haben, was Jesus für sie im Kreuz getan hat. Warum sollten wir ihnen die Taufe nicht verwehren? Ich habe schon eine Taufe erlebt mit einer 80-jährigen Frau, der wir geholfen haben ins Taufbecken, die schon 60 Jahre gläubig war. Und das Schöne war, die Anneliese, die hat an ihrem Tauftag eine weiße Bademütze mitgebracht. Noch nie sonst so erlebt. Wisst ihr, es gibt auch einfach Kurioses und Humorvolles. Aber das Entscheidende ist, dass die Taufe eine Glaubenstaufe ist nach dem Neuen Testament. Nehmen wir das mal so mit. Und deshalb feiern wir auch gerne diese Tauffeste auf den Namen Jesu Christi. Und ich möchte uns heute Morgen jetzt mit hineinnehmen in eine ganz persönliche Begebenheit aus dem Leben von Paulus. Und aus dem Leben von Paulus wird deutlich, wie Jesus ihn zur Glaubenstaufe führt. Und was wir vielleicht ganz persönlich dafür mitnehmen können, wie auch Gott dich zur Glaubenstaufe geführt hat oder vielleicht auch führen möchte. Und deshalb wollen wir heute einmal einsteigen. Das Thema also, wie Jesus Menschen zu ihrer Glaubenstaufe führt. Apostelgeschichte 22, exemplarisch dargestellt am Leben von Paulus. Und was war da los zu der Zeit? Ganz kurz der Hintergrund, als der Paulus persönlich davon berichtet. Eine Menge hat sich zusammengerottet und die hatten eigentlich nur ein großes Anliegen. Sie wollten Paulus beseitigen. Um es klar zu sagen, sie wollten Paulus töten. Sie hatten nichts Gutes mit ihm vor. Und dieses Paulus hat es nur diesem römischen Militärtribun, ich muss schauen, Claudius Lysias heißt er. Er hat es nur diesem römischen Militärtribun zu verdanken, dass er lediglich mit blauen Flecken und Schürfwunden davonkam. Und von den römischen Soldaten geschützt, bittet Paulus dann darum, dass er reden darf, dass er sich verteidigen darf. Und wenn ich das wieder so gelesen habe im Vorfeld, ihr Lieben, dass Paulus Mut findet, im Angesicht seiner Gegner, die ihn nach dem Leben trachten, aus seinem persönlichen Leben zu erzählen, was Jesus Christus mit ihm gemacht hat und wie er Christ geworden ist. Also wirklich Hut ab. Mutig erzählt er Persönliches aus seinem Leben. Und da wollen wir jetzt mal reinhören.
Hört euch an, was ich zu meiner Verteidigung sagen möchte. Als die Juden merkten, dass Paulus in ihrer Sprache zu ihnen redete, wurden sie noch stiller und er konnte ungehindert weitersprechen. Ich bin Jude. Geboren in Tarsus, einer Stadt in Zilizien. Erzogen wurde ich hier in Jerusalem. Als Schüler Gamaliels habe ich gelernt, streng nach dem Gesetz unserer Väter zu leben. Ebenso wie ihr wollte ich nichts anderes als Gottes Gebote erfüllen. Deshalb habe ich diese neue Lehre auch bis auf den Tod bekämpft. Männer und Frauen ließ ich festnehmen und in das Gefängnis werfen. Das können der hohe Priester und der ganze Hohe Rat bezeugen. Von ihnen bekam ich die Empfehlungsschreiben für die jüdische Gemeinde in Damaskus. So wollte ich erreichen, dass auch die Christen in dieser Stadt gefesselt hierher nach Jerusalem gebracht und bestraft werden sollten. Als ich auf dieser Reise Damaskus schon fast erreicht hatte, umgab mich zur Mittagszeit plötzlich vom Himmel her ein strahlend helles Licht. Ich fiel zu Boden und hörte eine Stimme: »Saul, Saul! Warum verfolgst du mich?« Voller Schrecken fragte ich: »Wer bist du, Herr?« und hörte als Antwort: »Ich bin Jesus von Nazareth, den du verfolgst.« Meine Begleiter sahen genauso wie ich das Licht, aber sie hörten nicht, was gesagt wurde. »Was soll ich tun, Herr?« fragte ich nun, und der Herr antwortete mir: »Steh auf, geh nach Damaskus. Dort wird man dir sagen, welche Aufgabe du übernehmen sollst.«
Ja, soweit einmal. Wow, oder? Paulus hat Mut. Im Angesicht seiner Feinde, seiner Gegner, von der er sich verteidigen muss, über seinen ganz persönlichen Glauben an Jesus Christus zu sprechen. Er hat es sich noch was kosten lassen. Solche dramatischen Begegnungen, die, wie Paulus hier erlebt hat mit Jesus, nicht, dass er da unterwegs war, die Gemeinde zu verfolgen, und der erhöhte Herr erscheint ihm und sagt, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Jesus sagt nicht, warum verfolgst du die Gemeinde? Er sagt, Saulus, wenn du die Gemeinde verfolgst, verfolgst du mich. Ich bin die Gemeinde Jesu, ich bin die Gemeinde. Solche dramatischen Begegnungen sind uns heutzutage fremd, und ich glaube, die werden wir nachher auch nicht von euch dreien hören. Aber sie gibt es heutzutage immer noch ein Stück weit. Nicht? Gerade in Ländern, wo die Bibel verboten sind, wo die religiöse Ausübung des Christseins auch nicht erlaubt ist, dass Gott, dass Jesus Menschen im Traum nachts erscheint und dass sie wissen, hier spricht der Sohn Gottes, der erhöhte Christus zu mir. In muslimischen Ländern, davon hört man immer wieder auch. Ansonsten ist es oft ein Prozess, wo man hineinkommt über Elternhaus und vielleicht Gemeindeveranstaltungen, persönliches Nachdenken, Bibel lesen, und wo man dann an den Punkt kommt, ja, ich gebe mein Leben Jesus Christus und er soll in mein Leben einziehen. Aber egal ob spektakulär oder unspektakulär, beides ist nicht gleich wichtig und beides ist auch sehr, sehr wertvoll. Jetzt kehren wir zu Paulus zurück. Er hat die Christen verfolgt und wird zum Nachfolger Christus. Doch wie hat Jesus ihn zu seiner Taufe geführt, nachdem dieses Damaskus-Erlebnis passiert ist? Und das wollen wir jetzt miteinander anschauen, weil es in Apostelgeschichte 22 weiter erzählt wird in den nächsten Versen. Und hier mal der erste Impuls von vieren, die ich uns kurz mitgeben möchte heute Morgen. Wohl dem wäre der erste Impuls, der noch Fragen an Jesus hat. Ihr könnt es hier vorne mitlesen. Wohl dem, der noch Fragen an Jesus hat. Herr, sagte ich, haben wir gerade eben noch gehört, was soll ich tun, nachdem ich dir nun begegnet bin, nachdem ich dich in mein Leben aufgenommen habe? Und Jesus sagt, steh auf, geh nach Damaskus, antwortete der Herr. Dort wird dir genau gesagt werden, wozu du beauftragt bist und was du tun sollst. Ich wollte mich wieder auf den Weg machen. Was dann geschah, das hören wir gleich. Aber ich möchte zurück auf diese Frage, die Paulus stellt. Herr, was soll ich tun? Mal ganz ehrlich gefragt, wann hast du diese oder eine ähnliche Frage Jesus zum letzten Mal gestellt? Herr, was soll ich in der oder in jener Situation tun? Ich weiß es nicht. Ich bräuchte Wegweisung von dir. Ich bräuchte Hilfe von dir. Ich bräuchte ein Wort von dir. Ich bräuchte Erkenntnis. Wann hast du zum letzten Mal solch eine Frage Jesus Christus gestellt? Ihr Lieben, ich freue mich über jeden Christ, der Fragen hat. Weil es heißt, das Glaubensleben ist noch lebendig. Vielleicht schwierig, vielleicht auch ermüdet worden, aber es ist noch lebendig. Wer keine Fragen mehr hat ans Christsein, wer keine Fragen mehr hat an die Bibel, an Jesus Christus, der ist im Glauben irgendwo stehen geblieben und pflegt seinen Status quo. Aber das heißt nicht jünger sein, der Status quo zu pflegen. Jünger sein heißt, mit Jesus unterwegs zu sein. Fragen zu stellen, um weiterzukommen. Wann hast du zum letzten Mal Jesus Christus etwas gefragt? Und bist du bereit, ihn etwas zu fragen? Vielleicht doch, wenn wir heute über Taufe reden, darf ich es mal zuspitzen? Bist du bereit, mal über Jesus Christus ihn zu fragen in puncto Taufe? Der du gläubig bist, Herr, was soll ich in dieser Frage tun? Der du uns ermutigst, die Glaubenstaufe zu erleben. Müsste ich eigentlich nicht heute Morgen dabei sein? Nach allem, was ich schon darüber gehört habe, nach allem, was ich schon darüber weiß? Vielleicht spätestens beim nächsten Mal. Bist du bereit, Jesus zu fragen, der du vielleicht bisher über Taufe ganz anders nachgedacht hast? Und vielleicht heute zum ersten Mal hörst, dass eigentlich der Glaube wichtig ist und nicht, ob ich als Säugling getauft wurde oder als Erwachsener getauft werde. Dass es auf mein Herz ankommt in der Beziehung zu Jesus Christus. Sollte nicht auch gerade die Glaubenstaufe dich persönlich erreichen? Oder willst du einfach immer nur zusehen oder die Taufe vor dir herschieben? Warum soll ich mir ein wertvolles Geschenk entgehen lassen? Jetzt steht Weihnachten wieder vor der Tür. Wir machen andere Geschenke. Wir freuen uns, wenn wir uns Geschenke bekommen. Jesus ist unser größtes Geschenk. Aber die Taufe ist auch ein Geschenk Gottes an dich. Die Glaubenstaufe ist ein Geschenk Gottes an dein Christsein, an dein Glaubensleben. Warum packen wir das nicht einfach aus? Warum erleben wir es nicht, wenn Jesus es uns anbietet? Wohl dem, der noch Fragen hat an das Leben mit Jesus, der kommt weiter und erlebt Glaubensschritte. Ein zweiter Impuls, was bei Paulus jetzt noch heraussticht auf dem Weg zu seiner Taufe, wohl dem, der sich nochmals sagen lässt. Und das liest sich so. Hananias suchte mich auf, trat zu mir und sagte, Saul, mein Bruder, interessant nicht, dass er ihn seinen Bruder nennt. Bis vor kurzem hat Saulus noch die Gemeinde verfolgt. Er nennt ihn noch nicht Paulus, er nennt ihn Saul oder Saulus, aber er sagt schon mal, mein Bruder. Finde ich ein großartiger Zug von Hananias. Saul, mein Bruder, du sollst wieder sehen können. Und im selben Augenblick, berichtet Paulus, sah ich ihn, also diesen Hananias, vor mir stehen. Ich konnte wieder sehen. Halleluja. Hananias sagte zu ihm, der Gott unserer Väter hat dich dazu erwählt, zu erkennen, was sein Wille ist. Er hat bestimmt, dass du den siehst, der gerecht ist und ihn persönlich mit dir reden hörst. Denn du sollst sein Zeuge sein und allen Menschen von dem berichten, was du gesehen und gehört hast. Weißt du, wie es euch so geht beim Hören dieser Worte? Mir ist das Wort sehen aufgefallen. Es wird zweimal verwendet hier. Zweimal. Einmal sieht Jesus, sagt Paulus, dass er Jesus gesehen hat. Den erhöhten Christus. Und beim zweiten Mal sagt er, dass er Hananias gesehen hat, weil er wieder mit den biologischen Augen sehen konnte und Gott die Blindheit von ihm genommen hat. Da taucht er also plötzlich auf, dieser Glaubensbruder Hananias, wie so ein Sprachrohr Gottes kommt er hier so rein, wie so ein Wegweiser, der die nächste Etappe in dem Leben von Paulus deutlich macht und aussagt. Jetzt versetzen wir uns mal ganz kurz in Paulus. Hätte Paulus nicht sagen können, also lieber Hananias, ich danke dir, dass du dich um mich kümmerst. Ich freue mich auch, dass du mich jetzt als Bruder siehst. Aber mal ganz ehrlich, ich habe die Originalstimme Jesu gehört. Aus dem Himmel, von dem erhöhten Christus. Und ich habe sie später nochmal gehört. Wir kommen noch darauf. Apostelgeschichte 22, Vers 17. Und jetzt kommst du dazwischen, als einen, den ich gar nicht groß persönlich kenne, als ein Sprachrohr Gottes. Du bist doch ein Mensch. Ich habe zweimal die erhöhte Stimme Jesu Christi gehört, warum soll ich jetzt ausgerechnet auf dich hören? Sag mir das. Menschen irren doch und glauben dir auch, oder? Warum soll ein Glaubensbruder, eine Glaubensschwester in mein Leben hineinsprechen dürfen? Bleiben wir ehrlich, ich bin an der Stelle auch, ich tue mir mitunter auch immer wieder schwer, wenn andere etwas in mein Leben hineinsagen wollen. Das fängt schon bei meiner Frau an, das geht weiter bei meinen Kindern. Ich habe es auch schon bei meinen Enkeln gemerkt und man merkt es einfach, oder? Wenn wir ehrlich sind, das passt uns erstmal im ersten Augenblick nicht. Aber wenn ich mich dann zurücknehme und vielleicht mal die ersten Empfindungen runterdrücke und dann sage, Herr, was willst du mir durch diese Menschen sagen? Die mir wichtig sind, denen ich wichtig bin. Oder die wichtige, erfahrene Glaubensgeschwister sind. Als Glaubende sollten wir hier lernen, immer wieder umzudenken. Gott redet durch sein schriftliches Wort, keine Frage, aber er redet auch durch dich und mich zu mir und er redet zu dir auch durch die anderen. Und gerade ihr, unsere Täuflinge heute Morgen, ihr habt es irgendwie beherzigt. Ihr müsst es beherzigt haben, sonst wärt ihr heute Morgen nicht hier. Sonst wärt ihr nicht bereit, euch taufen zu lassen. Ihr habt euch was sagen lassen. Sei es vom Wort Gottes, sei es von euren Eltern, die im Glauben stehen, sei es von Freunden, sei es hier aus der Gemeinde, ihr habt euch was sagen lassen und seid deshalb Schritte nach vorne gegangen. Und dessen sind wir heute Zeugen. Und damit seid ihr ein Vorbild für uns, dass wir uns auch immer wieder aufmachen zu sagen, ich lasse mir auch was sagen von Gottes Wort, von Gottes Geschwistern, um im Glauben weiterzukommen. Und jetzt der dritte Impuls, wohl dem, der nicht zögert oder der es nicht hinauszögert. Hananias sagt zu Paulus, also, was zögerst du noch? Steh auf, lass dich taufen. Red dabei im Namen, rufe dabei im Gebet den Namen Jesu an. Dann wirst du von seinen Sünden reingewaschen werden. Also ich finde Hananias, der fühlt dem Paulus so richtig auf den Zahn. Also, sag mal, warum zögerst du noch? Eigentlich hätte ich jetzt erwartet, dass du aufspringst, dass du losgehst und dass du das tust. Warum zögerst du? Und dann merke ich in meinem Leben, und vielleicht würde das mitteilen, dass ich diese Verzögerungsphasen auch habe. Und manchmal ist es gut, um Dinge nochmal tiefer nachzudenken, durchzudenken, um nicht einen Schnellschuss zu starten, auch im Glaubensleben. Aber oftmals ist doch auch so, dass diese Verzögerungsphasen eigentlich nur dazu führen, dass ich mich dem Anspruch Gottes entziehen kann, wie auch immer. Und dann merke ich, dass etwas ungesund wird in meinem Glaubensleben. Und Gott wird immer wieder mal in der Kraft des Heiligen Geistes bei dir anklopfen und wird immer wieder auf diesen Punkt zurückkommen. Kennt ihr das auch? Weil Gott möchte, dass du an dieser Stelle ihm vertraust und einen Schritt gehst und den Segen mitnimmst, der in diesem Glaubensschritt liegt. Warum zögerst du? Manchmal wird die Tauffrage zur Nagelprobe einer echten Nachfolge. Bei der Taufe komme ich aus meinem Komfortzone heraus und mache öffentlich, dass ich mit Jesus lebe. Warum zögerst du? Wisst ihr, ich habe da schon einiges erlebt. Ich möchte euch einfach mal so ein bisschen auflisten. Wenn ich mich auf meinen Glauben hin taufen lasse, was werden meine Eltern sagen? Das gibt Riesenkrach zu Hause. Die verstehen es nicht. Können es nicht nachvollziehen. Und dann zögere ich hinaus. Was werden meine Freunde sagen? Gerade wenn mir die Peer Group so wichtig ist, der Freundeskreis. Die werden sagen, jetzt dreht er völlig am Rad. Ist er ein frommer Spinner geworden. Und dann zögere ich es hinaus. Was werde ich hier vorne sagen? Ich kann das nicht. Ich bin es nicht gewohnt zu sagen. Und dann schiebe ich es hinaus. Jetzt nach all den Jahren des Christseins. Das wirkt doch irgendwie komisch, was werden die Geschwister sagen? Ich war ja schon Ältester, ich war ja schon gestandener Mitarbeiter und jetzt sage ich nach 30, 40 Jahren, will ich mich hier taufen lassen? Wo doch alle wissen, dass die Glaubenstaufe eigentlich an den Anfang meiner Geschichte mit Jesus Christus gehört. Das wirkt doch irgendwie komisch, das nimmt doch keiner mehr so richtig ernst und bin ich dann noch glaubwürdig? Und dann schiebe ich es hinaus. Mir hat ein Bruder wunderbar geholfen, der nach vielen Jahren sich durchgerungen hat, sich der Glaubenstaufe zu stellen, dass er gesagt hat, Herr, ich weiß es, dass es eigentlich biografisch woanders hingehört, aber ich mache es aus Liebe zu deinem Wort, weil du sagst, wer mich liebt, der tut, was ich sage. Wisst ihr? Und als er diese Erkenntnis hatte, war seine Glaubenstaufe ein Ausdruck der Liebe zu Jesus Christus. Wunderbar, oder? Wunderschön. Warum zögerst du noch? Auf was willst du schauen? Auf Menschen, auf dich selbst, auf die Umstände? Oder wollen wir doch nicht uns konzentrieren, auf Jesus Christus zu schauen? Wohl dem, der nichts hinauszögert, was ansteht. Und dann jetzt noch der letzte Punkt an dieser Stelle. Ich schaue ein bisschen auf die Uhr. Wohl dem, der bei der Taufe nicht stehen bleibt. Das darf nicht fehlen. Das dürfen wir jetzt nicht unterschlagen, auch wenn wir gleich uns auf eure Taufe freuen und dass der Höhepunkt auch des heutigen Gottesdienstes sein darf. Aber bleibt nicht, ihr lieben Täuflinge, und das gilt auch für uns, bleiben wir nicht bei der Taufe stehen. Und bei Paulus liest sich das so, später als ich wieder in Jerusalem war und im Tempel betete, hatte ich eine Vision. Ich sah Jesus und er sagte zu mir, verlass Jerusalem so schnell du kannst, lass dich durch nichts aufhalten. Denn die Menschen hier in Jerusalem werden nicht annehmen, was du zu ihnen als mein Zeuge über mich sagst. Aber Herr, wandte ich ein, gerade sie müssten mir doch Glauben schenken. Sie wissen ja, dass ich von einer Synagoge zur anderen ging, um die, die an dich glauben, gefangen zu nehmen und auspeitschen zu lassen. Sie wissen auch, dass ich damals, als dein Zeuge Stephanus sein Leben ließ, voll und ganz mit seiner Hinrichtung einverstanden war. Ich war nicht nur dabei, sondern bewachte die Kleider, die seine Gegner abgelegt hatten, um ihn zu steinigen. Aber Jesus erwiderte, mach dich auf den Weg. Ich werde dich zu anderen Völkern in weit entfernten Ländern senden. Paulus betet im Tempel und da spricht Jesus zu ihm. Und er greift das heraus, was Hananias vor ihm gesagt hat. Hananias hat zu ihm gesagt, Gott will dich zum Missionar machen. Und Jesus greift das jetzt heraus und vertieft das und konkretisiert das. Es gibt eine Horizonterweiterung oder eine detaillierte Aufgabenbeschreibung oder er konkretisiert das Ganze, wie auch immer, was man nennen mag. Und er sagt zu ihm, ich sage es in meinen Worten, du Paulus, Jerusalem ist nicht das richtige Pflaster für dich. Und der Paulus versteht es nicht. Warum? Ich bin doch hier bekannt. Die wissen doch, wie ich früher war. Gerade sie sehen, wie ich mich verändert habe. Das muss sie doch nachdenklich machen. Ich könnte eine Missionarskanone für dich werden, ohne Gleichen in Jerusalem. Aber der Herr hat andere Pläne mit ihm, hat einen anderen Auftrag für ihn. Der Mensch denkt, auch wir Christenmenschen, und Gott lenkt. Jesus durchkreuzt seine Pläne, obwohl ich sagen muss, nicht ganz, nur in der Zielrichtung. Er wird Missionar, aber nicht Missionar für die Juden, für sein Volk, sondern Missionar für die Heiden. Ich schicke dich in weit entfernte Länder. Und wohl dem, dass Paulus sich daran gehalten hat, er blieb in seiner Nachfolge nicht bei der Tauferfahrung stehen. Er wurde der große Missionar mit großer Reisetätigkeit. Und das können wir in der Bibel ja nachlesen. Aber wisst ihr, worauf es ankommt? Jesus kommt darauf an, dass Paulus eine segensreiche Persönlichkeit wurde, die ihm dient. Dass Paulus eine Person wird, die segensreich unterwegs ist im Dienst für Jesus Christus, in der Sache für Jesus. Und daran hat sich bis heute nichts geändert. Das gilt für euer Leben, das gilt für dein Leben, Pia, für deins, Imara, das gilt für dein Leben, Linus. Das gilt für unser aller Leben, die wir mit Jesus unterwegs sind. Jesus möchte, dass wir segensreiche Menschen werden, die ihm dienen in dieser Welt, in der Umgebung, wo er uns hinstellt und wozu er uns beauftragt. Und die Glaubenstaufe ist oft der Startschuss in diese Richtung. Fassen wir es zusammen mit dem vorletzten Bild. Wohl dem, der noch Fragen an Jesus hat, haben wir gesehen. Wohl dem, der sich noch was sagen lässt von anderen. Wohl dem, der nicht hinauszögert, was dran ist. Und wohl dem, der bei seiner Taufe nicht stehen bleibt. Ich wünsche mir, dass Gott dieses Wort an euch Täuflingen, aber auch an uns allen, die wir hier zusehen oder die ihr online oder zeitversetzt mitschaut, dass er dieses Wort an euch segnet. Weil Gott will auch mit dir und aus mir, aus uns allen, und das ist das letzte Bild, eine segensreiche Persönlichkeit machen, die im Dienste des lebendigen Gottes hier auf dieser Erde unterwegs ist. Mich motiviert das und ich hoffe, dass sich das auch anspornt, mit Jesus konkret unterwegs zu sein in seiner Nachfolge. Amen.